Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats Cold Brews im neuen Jahr. Und mein erster Gast, ich habe den ja schon angekündigt, ist, ja, habe ich. Hast du nicht gehört? Also Jens Staudt ist in der Leitung. Jens, warte mal, bevor du was sagst, ich habe doch hier vorbereitet wieder, weil ich muss schnell die Leute reinlassen. So. Ausverkaufte Hütte, sag ich dir. Ausverkaufte Hütte.
Ja. Gleich der Beste des Jahres.
Ja, wie geht's dir? Wie bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
Oh ja, du war jetzt mal gut, ein bisschen Pause zu haben. Ich weiß nicht, wie viel machst du so zwischen den Jahren Pause?
Eigentlich komplett, weil wir beide haben ja gerade schon kurz vorher gesprochen, wir haben ja beide Kids, also du Kid, ich Kids. Mhm. Und dann ist man ja doch auf Schulferien angewiesen und ja. Machen das eigentlich schon so, dass man versucht, dann sich auch komplett rauszunehmen. Im Sommer klappt das absolut nie, weil da sind einfach zu viele Sachen zu tun. Wir arbeiten ja so ein bisschen in derselben Branche, würde ich sagen. Mhm. Aber jetzt im Winter ist, also bei mir ist tote Hose. Und zwischen Weihnachten und Neujahr passiert eh nichts. Und wir waren ganz familiär. Aber wir waren Skifahren, wir waren unterwegs. Also
haben wir kurz überlegt, wir wollten das jetzt im März nachholen, weil irgendwie wollten zu einer bekannten Studiekollegin, die ist nach Zürich ausgewandert, Schweiz ausgewandert. Ah. Und da wollten wir zum Skifahren, dann haben wir ein bisschen auf die Preise geguckt und dann haben wir gedacht, vielleicht nicht unbedingt Schweiz.
Und dann war es Winterberg.
Ja, durch den Matsch runterfahren, nee, danke. Jetzt haben wir es auf den Krauti, kennst du auch, oder?
Ja.
Ja, wir wollten zum Krauti.
Nach Südtirol. Genau. Wir waren auch in Südtirol. Aber mal ganz kurz, vielleicht kennt dich ja gar nicht jeder und ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich dich vorstellen soll, weil du bist ein extrem vielseitiger Typ, deswegen musst du das jetzt selber machen.
Ich finde es ja so lustig, weil ich glaube einfach, dass uns da irgendwie ein gleiches Schicksal, wir da ein ähnliches Schicksal haben. Auch wir schrammen uns irgendwie alle paar Jahre mal wieder an und sehen uns irgendwie beim Radfahren oder irgendwie so. Und dann sehen wir uns mal wieder jahrelang nicht. Aber eigentlich sind wir beide so komische Vögel, die irgendwie mal vom Fahrradfahren dann irgendwie professionell da reingerutscht sind, oder? In diese Bike-Branche heißt es, glaube ich.
Die es irgendwie geschafft haben, davon zu leben.
Naja, so, ja, wir versuchen es. ich finde es auch immer so geil mit Boris, weil das ist ja auch irgendwie so ein gemeinsamer Bekannter. Der bricht da ja auch immer so ein bisschen eine Lanze dafür und sagt so, hey Leute, das ist aber echt hart. In dieser Bike-Branche. Und also wenn ihr da mal rein wollt und das ist nicht irgendwie so nur einen ganzen Tag Radfahren und nur geile Fotos machen und so, sondern ihr müsst ja auch ein bisschen arbeiten.
Ja.
Oder? Ja, also wenn ich mich versuche vorzustellen, ich habe in 90ern in einem Verlag und in einer Druckerei eine Ausbildung gemacht, so ganz klassisch, und dann danach nochmal Kommunikationsdesign studiert. Das war damals noch Diplom, da gab es noch gar keinen Master und Bachelor.
Wie alt bist du denn? Ich glaube, wir sind so ziemlich selber Jahrgang. Ich habe auch 40. Auf Diplom noch studiert. Mitte 40. Ja. Ich bin so ein bisschen Richtung Ende, aber passt schon.
Ja, und bin dann irgendwie von einem Fahrradladen, der uns damals mit Material unser Rennteam unterstützt hat, das hieß Bruchpilot Racing.
Und sagt sicherlich dem einen oder anderen was.
Die älteren Semester wahrscheinlich. Ja, wir hatten so eine Webseite und haben da selber Videos hochgeladen und so mit so einer kleinen Canon Powershot. So Players Cup war das noch. Und Bundesliga Downhill und später IXS Cup. Heißt immer noch IXS Cup, ne?
X habe ich mir jetzt sagen lassen.
Bin jetzt ein bisschen raus da mittlerweile.
Die korrekte Aussprache dieser Marke ist X, habe ich mir sagen lassen.
Und das haben wir jahrelang falsch gemacht.
Haben wir, ja, ich auch, ewig. Irre.
Und wir hatten dann ein Rennteam und dann von dem Laden, der uns da so ein bisschen mit Material unterstützt hat. Nach meinem Diplom wusste ich nicht so genau, was ich machen soll und habe dann irgendwie so überlegt, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Und für den habe ich immer so ein bisschen gejobbt in den Semesterferien. Und da habe ich so gesagt, hey, willst du mich ein paar Monate anstellen? Ich orientiere mich und da baue ich deine Webseite neu und mache deinen ganzen Auftritt und so weiter, weil das habe ich ja gelernt irgendwie. Und stellst mich an oder willst du eine Rechnung? Also ich will eine Rechnung, kam sofort. Und dann ist der Jens halt losgezogen und so, okay, guck ich mal, wie ich eine Rechnung schreibe. Und dann kam eins zum anderen. Und da ich halt weiterhin Fahrrad gefahren bin, Rennen gefahren bin, du kommst halt rum und irgendwie redest du ja irgendwie die ganze Zeit. Biker, du triffst ja ständig neue Leute. Das ist ja irgendwie das Geile auch an der Szene. Also Toll. Du kannst irgendwo hingehen und ich gehe mit Leuten Radfahren, die sind vielleicht, was heißt Leute? Kids auch, weißt du? Dann stellst du denen eine Rampe hin und dann haben die auch Bock und dann sind da irgendwie Leute wie wir und nochmal ältere vielleicht, die haben auch Bock. Und die fahren alle zusammen und dann lernst du ständig neue Leute kennen. Das ist irgendwie so ein Highlight eigentlich. Und dann kommst du halt immer so ins Gespräch und dann heißt du, ja, was machst du denn? Ja, ich mach sowas mit Design und so. Und ja, oh, ich bräuchte mal einen Flyer, ich bräuchte mal eine Webseite. Früher war es nicht mehr Webseite, ne? Hey, ich brauche eine Webseite. Und guck mal, wir können mit dem ganzen, du kennst noch Macromedia Flash und sowas, ne? Kennst du das noch?
Natürlich kenne ich das. Ich war großer Flash-Fan. Ich bin schon
körperliche Schmerzen.
Ja, ich fand es ganz gut. Ja, das stimmt. Ja,
manchmal hat es nicht funktioniert und dann war es irgendwie furchtbar. Konntest du so animieren, Webseiten animieren und das haben wir dann halt irgendwie so gemacht und man hat dann irgendwie so Stück für Stück irgendwie dann, ich meine, du bist ja jetzt noch mehr Richtung Foto gerutscht auch, ne?
Ja, definitiv.
Und wir haben ja auch, du hast ja Random früher gemacht. Weißt du, so, wir haben ja
10 Jahre lang.
Wie lange ist denn das jetzt her, die letzte Ausgabe?
Die letzte Ausgabe war 2017.
Krass.
Ja, ja, die Zeit rennt, ey, ich sag's dir.
Ja, ja, und ich meine, da hatten wir auch damals, weil da hatten wir auch so Berührungspunkte, da habe ich ja irgendwie auch irgendwie, da hast du Bilder angefragt und da haben wir bei der Oma Cover war mal eins, ja, das war so ein Wintershot.
Ja, ja, du warst ja häufiger auch drin, also warst gern gesehener Gast in dieser Publikation.
Sag ich. Ja, also bin so, was bin ich, um da drauf zurückzukommen? Irgendwie so ein Kunde, bunter Kater, der irgendwie überall mal mitgespielt hat und irgendwie in der Fahrradbranche so unterwegs ist. Aber ich glaube, keiner kann das beschreiben, was ich eigentlich mache.
Nee, das, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube.
Was glaubst du denn?
Was du machst oder was ich mache? Ich weiß ja, dass du eine kleine Agentur, ich glaube zu viert führt ihr eine kleine Agentur und betreut da diverse Kunden, unter anderem aus der Fahrradbranche. Ja. Aber mehr im Detail weiß ich auch nicht, außer dass du auch ein talentierter Fotograf bist, das kann man nicht anders sagen, sonst hätten wir dich auch nicht ins Random immer gerne reingeholt. Und dass du lange bei MTB News warst, das würde ich auf jeden Fall noch beifügen als Redakteur. Und daher kennen dich wahrscheinlich auch viele unter deinem Namen Grinsekater, dein Forumsname.
Ja. Wir haben hier kein Video, deshalb kannst du nicht sehen. Ne? Also ich habe einen guten Kumpel, mit dem ich früher Rennen gefahren bin, der Louis, der hat dann irgendwie mal auf so einer Sonderedition, da gibt es so eine, du konntest es von außen nicht sehen, was drin ist. Und da haben die so lange drin rumgegrabbelt, bis sie das Ding gefunden haben, haben es mir geschenkt. Das finde ich super nett. Also so ein kleiner Lego. Zeig nochmal
her. Wir posten das auf Instagram. So, sehr schön. So, jetzt sieht man, dass ich oben noch ein paar... Ja, sehr schön. Das ist ein Traumfoto.
Ein Lego-Grinsekater. Ja, also ja, der Name, weil auf irgendeinem Party war das mal. Und da gab es so früh 2000 mal so Digitalkameras, die da rumgelegen haben. Und da war auf jedem Foto, waren alle 32 Zähne von mir zu sehen. Und dann kam irgendwie diese Grinsekarte von Alice im Wunderland Spitzname zustande und damit habe ich im Forum angemeldet.
Ich dachte sogar, du hast 38 Zähne.
Im Oberkiefer alleine, ja.
Ja.
Nee, ja, und ja, das ist vom Rennteam und dann Fahrradfahren und Testen und irgendwie alles. Also ich bin auch so hinter den Kulissen immer noch so ein bisschen am Fahrradteile entwickeln auch. Da mache ich mittlerweile ein bisschen mehr wieder, aber viel, wo ich momentan nicht drüber reden kann. Also stay tuned, irgendwann mal, vielleicht siehst du mal wieder was. Hab auch mal so einen Projektserver gemacht, das habe ich dann bei MTB News veröffentlicht, so Fahrradgeometrie untersucht und wollte so ein bisschen, weil von den Presscamps, wo ich dann halt irgendwie als Redakteur und Editor eingeladen war, hat natürlich jede Firma immer gesagt, sie haben die geilsten Räder und jedes Jahr, du kennst es ja, ne? Ist ja, du warst lang mit Rocky,
immer noch? Ja, immer noch eigentlich.
Immer noch.
Also wollen wir mal gucken, gerade ist ja ein bisschen spannend bei Rocky, so mal sehen, was da übrig bleibt. Kann ich dir gleich auch was zu erzählen. Ja. Aber eigentlich bin ich mit denen immer noch zugange, ja, auf jeden Fall.
Ja, und also das sind ja auch so, Rocky Presscamp
haben uns sicherlich auch getroffen. 100%.
Ja, in Spanien mal mit Tippi.
Oh ja, das war geil.
Mit den Autos, mit den Hondas.
Honda, ja. Rocky Mountain Kooperation, ja, in Südspanien. Fetteste Präsentation, die ich in der Bikebranche je
erlebt habe. Ja, da kommen wir gleich mal zurück.
Ja, aber können wir gleich.
Ganz kurz das okay, mit dem Fahrrad. Also Presscamps, ja, und Presscamps gemacht, und dann war immer irgendwie, jetzt ist hier der Lenkwinkel ein halbes Grad flacher und hier nochmal ein bisschen länger und sonst was. Und es war so, Leute, also jetzt machen wir das jetzt schon ein paar Jahre hier und ihr erzählt mir jedes Jahr irgendwie die gleiche Leier und hier ein halbes Grad und da einen halben Zentimeter. Das ist doch absehbar, wo die Reise hingeht. Und dann machen wir doch gleich das, was jetzt in ein paar Jahren kommt. Und dann habe ich das Rad quasi gebaut als Prototyp und habe das so ausprobiert und habe das fast 2 Jahre lang getestet, auch mit anderen Leuten zusammen. Watt, Messpedal, das komplette Programm. Und dann habe ich dann irgendwie das zusammengeschrieben und habe das dem Tom dann angeboten, hey, wollen wir das veröffentlichen? Und habe gesagt, hey, machen wir eine 3-teilige Serie draus. Und dann habe ich das in das Redaktionssystem eingepflegt und habe das dem Markus, der da die Programmierung macht, so zum Lesen gegeben. Und er war so, hey, das musst du aufsplitten, das geht nicht. Das liest niemand, das ist viel zu lang. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Worte das waren, aber es waren wirklich viele Worte.
Und ich habe dich ja in der Vorberichterstattung als übelsten Nerd angekündigt. Ich glaube, die Leute wissen jetzt, über was ich spreche.
Und es war so, ich habe es dann irgendwie versucht aufzusplitten und aus diesem 3-teiligen Serie wurden dann 8 Artikel.
Ah, geil.
Und ich glaube, irgendwann, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber es war ein paar Monate danach, es hat eine 250.000 Hits, glaube ich, gehabt. Also es war schon krass viel.
Alle aber war das dieses Community-Bike eigentlich, IBC?
Nee, das war nicht ICB, das war ich habe das damals mit Pivot zusammen gemacht, weil ich hatte einen Hausbesuch bei denen gemacht und wusste, dass die in-house selber bauen können. Und ich wollte einen DW-Hinterbau, weil ich Daves Arbeit gut finde. Und
was ist DW? Können wir hier mal unsere nicht so deep im Thema Hörer mitnehmen?
Dave Wiegel. Mit dem habe ich auch einen doppelten Podcast gemacht. Da kannst du dann dich total reinladen.
Okay.
Der erste Podcast, den ich jetzt irgendwie aufgenommen habe vor ein paar Monaten für Testpilot, war mit ihm, weil das feiere ich schwer, was der so macht, auch bis hin zu Linkage Forks und sowas. Also der, wenn jemand den nicht kennt, lest euch mal ein, was er gemacht hat. Also so mit Anti-Squat kann man so sagen, dass der den Begriff eigentlich ein bisschen geprägt hat. Dass es das sowas gibt, also in a nutshell, der Kettenzug am Hinterbau verhindert, dass dein Hinterbau wippt. Ganz kurz zusammengefasst. Ganz kurz.
Also sich weder zusammenzieht noch auseinanderzieht. Genau. Ja.
Und da habe ich dieses Rad bauen lassen, alles auf meine Kosten, um herauszufinden, quasi unbiased, ob das wirklich die Reise in diese Geometrie-Richtung geht.
Und wer baut dir sowas, wenn ich mal doof fragen darf?
Bitte?
Wer baut dir dann sowas, wenn du sagst, ich habe da mal ein Rad bauen lassen oder machst du das im Keller?
Ich hab 2 Stück. Ich hab die noch. Ich fahre die sogar noch.
Ach krass.
Also ich hab das bauen lassen bei Pivot, das heißt dann auch alles abgegolten über Arbeit.
Ja.
Also war auch gar nicht so billig. Ja, du musst halt auch erstmal jemanden finden, der das sowas bauen kann. Also mittlerweile geht es ein bisschen besser und mit den Foren und so weiter kannst du schon auch bis hin zu irgendwo dir in China was zusammenbauen lassen, nach deinen Vorgaben, das geht schon. Wenn du da ein paar 1.000 Euro in die Hand bist, willens in die Hand zu nehmen, dann kannst du da schon selber was machen. Also ich meine, wenn du dir überlegst, was du mittlerweile für ein Bike ausgeben kannst, kannst du ja auch ein Custom-Rad bauen lassen, oder?
Ja, aber du brauchst das Know-how, ne? Das haben halt die wenigsten.
Ja, also und das habe ich dann da machen lassen, habe das halt untersucht und es hat besser funktioniert, als ich geglaubt habe.
Aber wann war das? Lass das mal kurz zeitlich ein. Und das klingt jetzt so wie jüngste Vergangenheit. Wir sprechen jetzt nicht über die 90er. Nee, das ist
10 Jahre her.
Ja, 10 Jahre, okay, ja.
Also,
aber und, war das dann da auch dein Einstieg bei Pivot? Weil da habe ich ja aufgehört zu erzählen, woher ich dich kenne. Du warst ja auch lange Zeit bei Pivot, oder?
Ich hab schon immer mal wieder den Bilder verkauft auch.
Ach, du hast ja gar nicht gearbeitet.
Mm-mm. Also ich hab dann war es irgendwie das mit dem Bike-Projekt, der Chris Kokalis, der Chef von Pivot, der hat mich dann, also ich habe ihn angeschrieben per Mail und habe gesagt, du hör mal zu, wir haben Hausbesuch gemacht, wir haben da viel rumgenadet. Ich habe da so eine Idee, ein Bike zu bauen, und ich habe gesehen, ihr könnt es machen. Hättest du da Bock drauf? Erstmal so vorgefühlt, ob da überhaupt was geht. Und dann so, ja, wir machen immer mal was und wir können das machen, und jetzt schick doch mal durch, was du so vorhast. Und ich habe dem die Geometrie durchgeschickt, und dann kam eine E-Mail zurück mit 3 Buchstaben. Und zwar WTF. Dann so, okay, was, das kann nicht funktionieren und so weiter. Und der war da schon auch damals, also das hat dann auch später die Bikes ihn beeinflusst, also das aktuele Firebird und so, das hat viel Gene von diesem Rad bekommen.
Schönes Rad, by the way.
Und auch so wachsende Kettenstreben durch die Längen hindurch und so weiter, das ist alles davon, niedrigere Überstandshöhe. Ich habe das, wie gesagt, dann dort machen lassen und bin drüber geflogen zum Testen, habe dann Fahrradteile in den Koffer gepackt, um das dort fertig aufzubauen. Und bin dann drüber geflogen, und er hat gemeint, es hat kaum damals auf dieses Jig, was ist das? Rahmenlehre, deutsches Wort, Rahmenlehre gepasst, weil es zu lang war, das Rad.
Ja.
Und dann bin ich rüber gefahren, und es hat einen Reach von 530, also war halt damals crazy.
Tanker.
Und dann habe ich es aufgebaut, und wir sind nach Moab zum Testen, und der Chris hatte sich selber dann noch eine Geometrie angepasst und hat sich ein Medium gebaut, also zu dem XL, wie ich es wollte. Und sind wir da zusammen Testfange, und am ersten Tag habe ich zu ihm gesagt, du, ich will keine Kohle, ich will da auch gar nicht beteiligt sein, ich will nur, dass du dieses Rad baust. weil ich glaube, dass es sowas am Markt braucht. Und da hat er noch gar nicht so wirklich was dazu gesagt. Und der war dann ganz seltsam. Und dann haben wir eine Woche lang da getestet, und am Ende habe ich nochmal so gesagt, du Chris, hey, mach das, bring das als, nimm das auf in dein Lineup. Und dann hat er irgendwie so nochmal eine lange Pause gemacht, und dann hat er so gesagt, I think it's too modern. Also er hat geglaubt, dass das quasi keiner versteht, wenn du ein Trailbike mit 62,5 Grad Lenkwinkel verkaufen willst.
Mhm. Ja, okay.
Und paar Jahre später, Canyon hat was Ähnliches am Angebot gehabt, ne? Das Spectral 125 hieß es.
Ja.
Aber das ist nicht so wirklich angenommen worden im Markt.
Ja, aber liegt es dann am Lenkwinkel? Das weiß man ja dann auch nicht, ne?
Es ist, wenn du es anguckst und neben einen Rad stellst, und nenn das ein Firebird oder irgendwie jedes andere Enduro, ist ja egal, jedes 160er. Der deutsche Markt ist ja total Enduro. Affin, ne? Also das Rad muss ja 160 mm, das ist ja der Goldstandard.
Ja, Minimum.
Aber hallo, weil mehr ist mehr und haben ist besser als brauchen.
38er, Minimum.
Ja, hallo, das geht gar nicht. Also das flext ja nur noch. Also nee, also ist ein bisschen schwierig in Deutschland, weil alles, viele wollen vielleicht auch nur ein Rad für alles und dann halt irgendwo runterfahren und dann viele glauben nicht, dass es geht mit weniger Federweg oder dass man damit Spaß haben kann. Und ja, und es hat halt hinten nur 120 gehabt und vorne 140. Und es ist für viele zu wenig. Also das Projektbike wie auch das Spectral mit 125 dann. Aber anyway. Also das Projekt war irgendwie so, dass ich das untersucht habe da, sehr viel gelernt habe dabei, viel überdacht habe, wie ich Fahrer, der fahren will, was ich von einem Fahrverhalten erwarte und womit ich Spaß habe.
Ja, das scheint so eine moderne Idee gehabt zu haben zu dem Zeitpunkt.
Ja, und das Lustige war, also ich war dann, du kennst ja Bock auf Ballern, ne, vom Tom. Yes.
Na klar.
Und dann irgendwie so im ersten Jahr, wie ich dort war, dann hatte ich natürlich das Rad dabei. Das war 2016, glaube ich. Und dann ist der Hannes drauf. Hannes Herden ist ja auch so ein Lulatsch, ne? Der ist ja auch über 1,90.
Ja, mindestens.
Auch 1,91 bin ich. Und ja. Da hat er drauf gesagt, fühlt sich gar nicht so verkehrt an, aber es sieht irgendwie seltsam aus. Und das Lustige war, ein paar Jahre später hatte ich es nochmal bei einem Bock auf Ballern dabei. Und da ist er wieder drauf gehockt und hat so nur so angeschaut und meinte so, sieht gar nicht mehr so komisch aus. Weil halt alles sich doch auch in diese Richtung entwickelt hat, ne? Also Geometrie ist, glaube ich, noch nicht ganz stehen geblieben. Was glaubst du?
Ja, da bin ich bei dir. Wobei, also wir sind ja mittlerweile, finde ich, in so einer Phase, wo die der Endkunde, finde ich, macht sich gar nicht mehr so viel Gedanken, sondern er kauft so nach, was kaufen die anderen, und er plappert nach auch viel, was die anderen plappern. Also ich merke jetzt immer, wenn ich in Foren unterwegs bin, da bin ich nicht viel, aber da sieht man immer, und das sage ich so gern, im Foren ist unheimlich viel Meinung, aber sehr wenig Ahnung. Und wenn dann einer sagt, hier so und so sieht die Welt aus, und der macht einen glaubhaften Eindruck, dann springen viele schnell auf den Zug auf und meinen das auch. Und ja, ich glaube, so einfach ist die Welt nicht. Und ich bin ja unheimlich viel als Testfahrer unterwegs fürs Mountainbike-Magazin, wie du vielleicht weißt. Und da ist es echt so, du fährst verschiedene Räder, teilweise mit unterschiedlichem Federweg, um mal jetzt bei dem Federwegsthema zu bleiben, und merkst es teilweise nicht mal. Ne? Also du weißt es natürlich, weil es da irgendwo steht, geschrieben im Testbrief und so. Aber oft hat ein 140er Hinterbau dieselbe Performance wie ein anderes Rad mit 160. Ne? Insofern kann man nie pauschal sagen, ja, mehr Federweg hinten ist besser. So, es kommt auf so viele Faktoren an.
Das ist super komplex. Also es gibt halt Räder, die treten sich auch noch voll okay mit 160 oder von mir aus auch mehr. Denkt man nur zurück an Lightwheel, weißt du? Das 901, da hieß es ja auch immer, damit kannst du auch Cross-Country fahren gehen. Und natürlich kannst du auch machen. Oder Paul Aston, was der treibt, noch so ein Nerd, der hat ja auch irgendwie da, der sagt ja auch, er ist so ein Team, mehr Federweg. Ne? Und von mir aus dreht er das hier irgendwie auch den 200er von irgendwo hoch, ne, oder 180er, ist ihm egal. Und aber das sind halt Philosophien. Und ich glaube halt, wenn du es kommt drauf an, wie du Fahrrad fahren willst. Wenn du ein Fahrrad als eine, ja, guck mal, klingt jetzt philosophisch, ne, als Erweiterung deines Körpers ansiehst, ne, als ein, und du interagierst mit dem als Werkzeug, als Sportwerkzeug, dann will ich vielleicht, dass es auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und berechenbar ist. Und wenn du halt mehr Federweg hast, dann drückst du ja auch in diesen Federweg rein. Und du kriegst eine Art Geometrieveränderung. Weil das Vorderrad ist ja der Lenkwinkel, das Vorderrad kommt dir entgegen beim Einfedern, das Hinterrad geht hoch und kommt dir dann von hinten entgegen. Und dann ändert sich alles. Und dann ändert sich auch so dein Verhältnis zu diesem Sportgerät, also wo dein Schwerpunkt ist und so weiter. Und damit interagiere ich. Ich weiß nicht, ob das jeder so spürt. Weiß nicht, du testest auch selber, sagst du. Du testest auch viel und fährst viel. Dann hat man vielleicht auch mehr ein Gespür, als wenn ich jetzt hier meinen Nachbarn draufsetze, der halt irgendwie Feldwege fährt. Ja, der will, dem wird es völlig egal sein. Aber wenn du halt irgendwie in eine Kurve reindrückst und spürst, ob jetzt das untersteuert oder übersteuert oder ob du noch ein bisschen mehr auf die Kante drücken musst oder ob du spürst, ob du auf den Mittelstollen fährst oder auf den Außenstollen, dann bist du, glaube ich, schon ziemlich tief drin im Kaninchenbau. Und das als Nerds vergessen wir das immer mal wieder.
Das ist, vor allem. Ja, und auch wir haben halt auch die Möglichkeit, öfters verschiedene Sachen überhaupt zu fahren. Das haben wir
absolut, ja.
Die meisten Leute nicht, die setzen sich drauf, haben viel Geld in die Hand genommen, das Rad ist gut ausgestattet, schöne Farbe, gute Brand steht drauf und dann ist man ja im Grunde genommen happy. Also ist ja in jedem Bereich so. Wenn ich mir jetzt einen teuren BMW kaufe, dann bin ich total glücklich damit, obwohl der Audi oder der Mercedes wahrscheinlich genauso gut oder ähnlich sind. Ne?
Das ist ein super Beispiel. Absolut. Also ich bin kein Autofan. Ich habe irgend so ein Postcaddy mir jetzt kommt, weil es mir mein Traumauto war. So ein rostiger Postcaddy. Da kann ich einfach alles reinwerfen. Ist völlig egal, ob da eine Beule reinkommt, weißt du? Und ich hatte einen teuren T5 vorher und ich wollte, der steht eh nur rum. Ich fahre so wenig Auto. Und dann habe ich, Traumauto war Postcaddy. Hab ich. Mega.
Ja,
super. Und das Ding ist, wenn du mir jetzt irgendwie, ich habe nie ein, wir haben eine C-Klasse gehabt. Aber weißt du, so, ansonsten, ich kenne mich auch nicht, überhaupt nicht aus mit Autos. Aber wenn ich jetzt hier, ey, du setzt mich in ein Auto rein, ich habe keine Ahnung, welches Fabrikat. Ne? Irgendwie ein teurer BMW, ein teurer Benz, whatever. Ich kenne ja nicht mehr alle Marken, weißt du? Das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich soll damit irgendwie von mir aus wirklich auf dem Ring fahren, ne? Nürnbergring.
Mhm. Ja, gutes Beispiel.
Das Witzige ist aber, wenn du mich in einen Kart reinsetzt, zum Kartfahren, ne? Da ist halt, da habe ich sofort wieder das Nerd-Ding. Also da geht's wirklich, wie spät kannst du noch bremsen, dass es dich nicht dreht? Wann kannst du einlenken? Wie kriegst du dich gut aus dem Scheitelpunkt, aus der Kurve raus beschleunigt. Also da ist ja wirklich, da ist ja, da kommt halt der Rennfahrer raus. Ne? Ich verstehe vom Kart nichts, ich versuche aber das zu verstehen, die Physik dahinter. Das interessiert mich.
Ja, die kann man da auch noch erfahren wahrscheinlich. Ne? Besser als in so voll elektronischen Fahrzeugen.
Genau, und wenn du jetzt aber, egal in welches Auto du mich setzen würdest, ich würde dann anfangen, es zu verstehen zu wollen, wenn ich damit auf dem Ring bewege, aber ich könnte dir nicht sagen, dass ein BMW jetzt großartig anders ist als irgendwie der Benz oder so.
Naja, aber du bist technisch affin. Ich glaube, nach ein paar Runden würdest du selbst das rausfahren.
Vielleicht. Ja, aber es ist so, wie du schon sagst, letztendlich momentan, wenn ich mir ein Auto kaufe, ich habe nicht einen Anspruch dran.
Ja.
Weißt du, wenn ich mir ein Spielzeugauto kaufen würde, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie zu viel Kohle, ich will ab und zu auf den Ring und dann haue ich da für 5.000 Euro einen Satz Reifen runter, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwie so ein kleines Spielzeugauto holen, so wo ich gerade, würde ich einen Mini reinpassen, einen alten irgendwie aufgemotzt. Das wäre dann lustig. Aber ich will nichts. Ich will es spüren. Ich will diese Physik dahinter spüren, weißt du? Mit der interagieren. Das finde ich interessant.
Dann bist du wahrscheinlich auch kein Freund von elektronischen Fahrwerken am Fahrrad.
Oh, du. Ach, darf ich das? Jetzt habe ich dran Test erschienen damit, ne? Du, letztendlich, das wäre vermessen, mich mit Walter Röhrl zu vergleichen. Das, ich bin weit weg davon. Aber der hat auch irgendwann, gab es ein Video, wo der aus irgendeinem E-Auto ausgestiegen ist mit Einzelmotoren an jedem Rad, das dann über eine Elektronik in der Kurve die Leistungsabgabe reguliert hat, der war völlig stoked. Und hat dann so gemeint, das ist die Zukunft.
Und, das hat er gesagt?
Ja. Das hat der gesagt. Also auch schon auch beeindruckend. Wie gesagt, ich bin kein Walter Röhrl, aber...
Ich kenne ein anderes Zitat von Walter Röhrl. Da hat er gesagt, er hält nichts von E-Autos, weil er ist schon so alt, er hat keine Zeit, sein Leben an der Ladesäule zu vergeuden.
Ja, das war auch sehr gut, ja. Nee, aber es ist so, auch elektronische Fahrwerke, und es ist lustig, dass du darauf anspielst, weil in der Mountainbike auch, das hast du gesehen, das erschienen ist. Ne?
Habe ich gesehen, ja.
Habe ich Fahrwerke getestet. Und zwar back-to-back, also Fox Live Valve Neo versus Flight Attendant. Und ich bin damals auch schon, das war noch zu MTB-News-Zeiten, war ich in den USA für das erste Fox Live Valve. Und da haben wir auch, durften wir die Side-by-Sides, also so eine Art Rennquad mit diesem System testen und dann halt auch die Fahrräder. Und wenn ich mich fast schon als, ich glaube, ich kann mich als Purist bezeichnen. Also ich fahre auch ein E-Bike, aber mir fehlt so der absolute Hype dahinter. Mich interessiert das pure Bike. Und wenn ich, je mehr ich weglassen kann, desto besser. Gleichermaßen kann ich trotzdem ein E-Bike, kann ich damit Spaß haben und ich kann auch im elektronischen Fahrwerk Spaß haben. Und bei mir entsteht der Fahrspaß oder die Freude am Bike vielleicht dadurch, dass ich mit dem Werkzeug interagiere und dass ich es kennenlerne. Mhm. Und dass ich so eine Art, ich bin so ein Getriebener. Ich versuche dann immer weiter zu verbessern. Also vielleicht kommt das ja vom Rennenfahren, wo du dann auch denkst so, hey, jetzt gucke ich mal die Linie und wenn ich jetzt hier in dem Busstop da an der Wurzel abziehe und dann vielleicht in der Luft so umlege, dass ich dann da lande, kriege ich dann einen kleinen Boost bei der Landung und bin dann schneller. So, das ist so mein Anspruch dann.
Ja, verstehe. Aber hast du dir mal Gedanken gemacht? Also ich mache mir tatsächlich öfters mal Gedanken, Geometrien ändern sich ja so, über die Jahre haben wir ja gerade drüber gesprochen, ist ja auch logisch, irgendwie die Federwege wurden länger, also wurden die Räder schneller, wenn die Räder schneller werden, müssen eigentlich der Lenkwinkel flacher werden, damit es ein bisschen laufruhiger wird, jetzt mal so ganz für einen Fünfjährigen übersetzt. Und ich denke mir manchmal, wann kommt denn oder kommt vielleicht irgendwann mal so eine komplette Revolution? Also warum sitzen wir so gestreckt nach vorne, weißt du? Warum nicht mal ganz anders auf dem Rad hocken? Vielleicht gibt's was viel Geileres. Und ich sehe, du nickst, ja. Das sehen unsere Hörer jetzt nicht, aber ja, du nickst auch. Da muss doch noch was kommen, oder?
Kommt, ja.
Kommt sogar.
Ich glaub da fest dran, ja. Also es gab ein Spoiler ich jetzt ein bisschen, ja. Weiß ich nicht. Aber guck mal zurück. 80er Jahre, war das 80er Jahre? Answer Money to das erste. Anfang der 90er war es, glaube ich. Da haben sie eine Federgabel in den Hinterbau gesteckt.
Ja, Beni ist es gefahren.
Und das sah damals, also war gegen alle so Hardtail, brauchte eh keinen, das ist ja eh für die Weicher, ja, ne? So Fully. Und dann gab es halt irgendwie dieses Rad, wo dann quasi die Druckstrebe, also von Achse hoch zum Sattel, Sitzrohr, war quasi eine zweite Federgabel eingebaut.
Ja, genau.
Und unten irgendwie ein Gelenk und dann hatte es so ein bisschen Puffy. Und das war linear, ne? Also das ist ja kein Übersetzungsverhältnis, Hebelverhältnis wie jetzt bei einem modernen Hinterbau, wo du meist 1 zu 2,5, 6, whatever hast, wo aus einem Dämpfer mit 60 mm Hub dann plötzlich 160 wird.
Ja.
Eine Federgabel sieht aber anders aus. Eine Federgabel ist linear. Also wenn dann die Standrohre da 160 hochgehen, dann ist da 160 mm Federweg drin. Es wird nicht übersetzt. Dennoch gibt's so Auswüchse wie Linkage Forks oder Parallelogramm Federgabeln und
BMW macht's im Motorradbereich schon seit Ewigkeiten, oder?
Genau. Und, ja. Oder Harley, wie hießen die anderen? Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Aber die hatten auch so mit so einem Negativ Offset mal was ganz Spannendes gemacht. War, glaube ich, Harley. Und wir haben uns total gewöhnt daran, dass eine Teleskopfedergabel quasi linear einfedert. Und irgendwann haben wir uns daran gewöhnt, dass der Hinterbau eine Umlenkung hat, wo er vorher quasi nur eine Federgabel hatte.
Mhm.
Mal stark auf dieses eine Beispiel runtergebrochen von Ansel Manitouda. Und wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere, ganz furchtbar, ne? Also sieht anders aus, das ist ja furchtbar, das mache ich nicht, das will ich nicht und das war schon immer anders und das ist ja egal, ob es Vario-Stützen oder was auch immer ist. Aber Dave Weigel hat ja Trust kurze Zeit am Markt versucht zu etablieren. Und das war alles ein bisschen schwierig mit Geldgebern. Und dann kam
was ist
Pandemie.
Trust? Hol uns kurz ab, bitte.
Trust war quasi eine Federgabel, eine Linkage Fork, die über einen variablen Offset hatte. Also sie hatte im Grunde was, eine, so wie du einen Hinterbau ansteuerst, über eine Umlenkung, hat die Federgabel hier auch über eine Art Hebelage die Achse nach oben bewegt.
Ja.
Und das war ein sehr spannendes Prinzip und es hat unfassbar viel Abneigung erfahren im Netz, weil es halt aussieht, wie es aussieht. Und ja, natürlich ist da halt ein Faktor Industriedesign dabei, aber grundsätzlich sieht es halt mal ganz anders aus. Und das hat für viel Ablehnung gesorgt und Vorbehalte. Und dann war es, in manchen Sachen hat diese Gabel nicht ganz so sich, oder nicht ganz so performt oder hat sich so verhalten, wie man das erwartet hätte. Hat aber in anderen Einsatzzwecken oder wenn es halt rutschig wurde und so weiter, hat die brilliert, die Gabel. Die war phänomenal. Das ist absoluter Wahnsinn gewesen. Also war deutlich besser als eine Standardfedergabel, wie wir sie kennen heute. Aber der Look davon und dass es eben manchmal sich ein bisschen anders angefühlt hat, hat dafür gesorgt, dass da auch seitens der Medien sehr viel Ablehnung aufkam.
Mhm.
Und das Ganze, wie gesagt, ist eins zum anderen gekommen und die Geldgeber haben dann irgendwann einen Hahn zugedreht und dann kam die Pandemie und dann war es eh rum.
Ja, ja.
Aber wer aufmerksam Patente liest, weiß, dass das vielleicht nicht das Ende ist und dass auch da eine Morgan Hill Firma vielleicht auch wieder irgendwelche Patente in dieser Richtung hält.
Ja, spannend.
Also das ist also super interessant.
Da werde ich auf jeden Fall mal ein Bild von auf unserer Instagram-Seite posten, ja, damit die Leute sehen, über was wir sprechen. Da fällt mir in dem Zusammenhang auch eine Gabel ein aus den wahrscheinlich 80ern sogar oder Anfang 90er, die AMP-Gabel. Sagt dir die noch was?
Das Akronym, sag mal was,
AMP, das war, also Mongoose hat es dann irgendwann aufgebaut. Das war so, eigentlich war es eine Stargabel, ja, du kannst es ja gerade mal googeln zwischendurch. Und die hatte so einen gefrästen Gabelkrone, will ich mal sagen, an der so ein kleines Linkage war.
Ja.
Und ich glaube, die hat für damalige Verhältnisse auch echt gut funktioniert. Haltbarkeit war ein bisschen schwierig, weil die Lager zu klein waren, die Dämpfer waren zu klein. Und dann war sie auch optisch vielleicht nicht so angesagt. Und ließ sich auch nicht viel Federweg realisieren, aber das ist auch so, wo einer mal ein bisschen anders gedacht hat. Und ich fand es spannend, werde ich auch mal mit reinhauen.
Ja, du, es gibt ja auch, hier kannst du vielleicht auch ein Bild von der Lauffedergabel dazu packen.
Ja.
Ist jetzt nicht so unser Einsatzbereich, würde uns ja schon so ein bisschen eher so in diese ach Gott, Freeride ist immer so hochgegriffen, Spaß, Mountainbike-Ecke stecken. Ne? Also ja, hoch, ja, hoch kommen wir irgendwie und es geht um den Spaß bergab, oder? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja, würde ich schon sagen. Ich meine, je älter man wird, fällt mir auf, macht auch Hochfahren auf einmal wieder ein bisschen Spaß.
Nee.
Aber, nee, mhm, doch, ich habe tatsächlich nee, diesen nicht. Effekt spüre ich bei mir und es nee, macht mir echt Sorgen, dass ich jetzt wirklich langsam alt werde.
Nee, da bin ich noch zu jung im Kopf vielleicht, keine Ahnung. Also deshalb, nee, gar nicht.
Aber was auch, glaube ich, ein Punkt ist, warum solche Konzepte immer keine Zukunft haben, dass unser Sport viel zu viel Fashion ist mittlerweile. Die Leute haben so ein Sehmuster. Ja. Und das darf nicht beschädigt werden. Das war doch auch, da warst du auch schon dabei, Downhill in Anfang 2000er Jahre, wo sie alle anfingen, mit Spandex-Anzügen zu fahren.
Oh,
eng. Genau.
Aber jetzt kommt alles wieder, jetzt sind sie alle rennen so rum. Ja.
Faktisch ist es schneller, das wusste auch damals jeder, aber es war stylmäßig nicht akzeptiert, also wurde es von der UCI verboten. Und das ist halt, wir sind Fashion, wir sind keine, also wir sind zu viel Fashion, zu wenig Performance oft, denke ich.
Ist es schlecht?
Nee, um die Leute fürs Radfahren zu begeistern, ist es, glaube ich, nicht schlecht.
Also bin ich Team Fashion? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob das nett ist, über sich selbst zu behaupten, aber ich würde schon sagen, dass ich ziemlich Core bin.
Nee, dir würde ich das jetzt auch nicht nachsagen. Ich glaube, du würdest dir jede Federgabel ans Rad bauen, wenn sie funktioniert und weil du es auch wissen willst und so. Aber im Laden ist alles unverkäuflich, was nicht nach einer normalen Federgabel aussieht.
Ne, aber vielleicht denken wir da über zweierlei Fashion. Also ich glaube, Fahrradfahren ist Lifestyle. Ja. Generell. So wie wenn du Skateboard fährst.
Ja, und, so wie wir das betreiben, ja. Safe, ja.
Und das ist auch so, hey, ich habe hier irgendwo liegt ein Brett von einer Baustelle rum und da ist irgendwie noch ein anderes Holzstück. Dann bin ich der Erste, der eine Rampe hinstellt. Und sei es für die Kids irgendwo, wenn die, ich bin hier so ein bisschen raus ins Grüne gezogen und das war im Schnee und dann habe ich, wie der Schnee weg war, sind wir mit einem kleinen Scheißerle, der war da noch im Kinderwagen, klar, hinten in den Wald spazieren gegangen, aber plötzlich so eine Traube von Kids, ne? Und dann so, was ist denn hier los? Und da war direkt hinter meinem Haus so ein kleiner Hügel und da war so eine, keine Ahnung, das sind 300 Meter, also was weiß ich, das ist also wirklich winzig, aber es ist so ein kleines, wie ein paar Anlieger, so ein paar kleine Hüpfer und da sind die da rumgeschossen, ne? Die Kids. Und dann natürlich sofort Feuer und Flamme und da bin ich halt auch sofort dabei, ne? Also die dann da auch zu unterstützen und dann, wenn der Anlieger weggebrochen ist, denen dann zu helfen, hier, guck mal, nimmst die Schaufel so und so und hier mal freirächen und so, das finde ich schon wichtig. Also das,
man
ist so, sagt
Zement da reinkippen aus dem Baumarkt.
Ah, lieber nicht. Nee, aber das ist vielleicht auch nicht immer gern gesehen von den anderen Waldnutzern, ne? Ja. Oder die sagen, das kannst du doch nicht machen, ihr tut euch doch weh, die Kinder, die Verrückten und die schanzen da rum und dann fallen die hin und dann bluten die. Nee, das ist, also Kinder rausgehen in den Wald und dabei zu unterstützen, finde ich mega. Und mache ich ja heute noch. Also ich versuche die dann auch anzuhalten und ich versuche die alle anzufixen, ne? Dass die, wenn die irgendwo da rumfahren, dann wollen die ja immer in den Bikepark, ne? Weil dann müssen sie ja nicht hochfahren. Verstehe ich. Das schiebt dann halt, ne? Aber hier irgendwie auf der Harald Philipp, der hat es so schön gesagt, da waren wir irgendwie auf dem Shooting dieses Jahr und da haben wir irgendwie so geparkt oben, da haben wir so an so eine Abbruchkante und da haben wir gesagt, hey, guck mal da oben, hey, könntest du da so rein und dann springst du da so rüber und traversierst und dann so, da haben wir so ganz abfällig so, ah, ihr Freerider, ihr könnt auf 5 Meter Wald Spaß haben, stundenlang hängt er dann an einem Spot rum und er will halt eine große Runde fahren und will da irgendwie sich das erarbeiten und so, alles sei fair und wir haben da einen lustigen Umgang und wir dissen uns dann immer gegenseitig. aber wirklich, ich habe da auch so 5 Meter Spaß, ne? Und dann so 2, 3 Kurven um 3 Bäume rum, dann habe ich Spaß und finde ich mega. Und das versuche ich halt auch der nächsten Generation gerade so ein bisschen zu vermitteln. Und das sehe ich so, um die Kurve zurückzuspannen zu Fashion, ich sehe das als Mountainbiken. Das ist für mich Core, das ist Mountainbiken.
Okay. Das ist
die Szene. Und wenn du jetzt sagst, okay, es ist Fashion und ich muss jetzt irgendwie ein Rad haben, das Yeti Grün Turquoise ist, weil es gerade angesagt ist, oder ich muss hier das neueste XY-Brand haben oder Federgabel, weil es Fashion ist, dann ist es, glaube ich, was anderes. Das ist, und ich glaube nicht mal, da bist auch du kilometerweit davon weg.
Ja, aber ich glaube schon, dass es, also gerade bei den Kids gibt es schon so eine Kodierung, so wie man auszusehen hat. Ne? Das war eine Zeit lang so Tanktops und dann war es die Motocross, also jetzt im Bikepark, diese Motocross-Schützer vorne hinten.
Ja.
Also es gibt immer so diese Optik, mit der man, dann muss es ein schwarzer Helm sein, also Bunt war ja, Bunt war ja 90er. Ja. Ja, das meine ich so, wir sind zu fashion-driven und wenn einer mit einer wirklich neuen Idee kommt, jetzt im Fahrwerksbereich oder so, die aber optisch abweicht von dem, was angesagt ist. Ich glaube, dann hat das allein wegen der optischen Abweichung ist schon unheimlich schwer, selbst wenn es mehr Performance bietet.
Schon, auch, ja.
Ja. Klar.
Also es ist so ein bisschen wie wenn du sagst, hörst du Metal. Das ist das geht nicht. Du hörst irgendwie Norwegian Viking Death Metal oder du hörst hier Oldschool sonst was Metal, aber es ist beim Fahrradfahren, glaube ich, ähnlich divers, wenn du so willst. Also es ist so, wir können ja alle und auch wir kriegen ja, das ist ja auch so ein Problem, wir kriegen ja die Leute nicht geeint, was da jetzt irgendwie ein Trail legalisiert werden muss. Ja, da müssen Schanzen rein, nee, da muss ein Tech-Trail, nee, da muss ein Flow-Trail und am Ende kriegen wir einen Asphalt-Pump-Track. Das ist jedes Mal das Gleiche.
Wenn aber, überhaupt. Also da bist ja, hast ja schon Sechser im Lotto, wenn du überhaupt was kriegst am Ende.
Ja, aber also, ich glaube halt, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind im Fahrradbereich und das ist auch gut so. Also das ist ja auch diese Fashion, die wir irgendwie machen. Und ja, also es gibt aber, der Josh, ein Spätzl, mit dem ich auch früher Rennen gefahren bin, mega, der sagt immer, sind Hobbyartisten. Mhm. Also finde ich einen ganz, ganz tollen Begriff. Also nicht mal, dass ich da jetzt irgendwie das irgendwie als schlecht reden möchte. Ne? Also die finanzieren ja auch die ganze Branche, wenn die glauben, die Federgabel ist jetzt irgendwie orange, dann muss ich die haben, oder die ist jetzt golden, dann muss ich die haben. Bitte. Ob du die brauchst, sei mal so dahingestellt, ne?
Ja.
Aber sollen sie kaufen, wenn es dich glücklich macht?
Ja, ist ja auch gut so. Also ich kenne sogar Leute, die fahren ihre Räder so fast gar nicht. Die kaufen die nur, weil sie sie unheimlich schön finden und gerne haben wollen. Und ehrlich gesagt, ich finde auch das total legitim. Also ja,
so schön.
Ja, eben. Also wenn ich ein Fahrrad schön finde, dann kann ich ja kaufen. Ne? Also ja. Das ist ja auch immer, oft wird man ja, also in so einem Bikepark so, hier, guck mal, der hat so ein teures Rad und kann gar nicht fahren. Denke ich mir, ja, und lassen doch. Also, ne, solange er nicht einen auf dicke Hose macht, so einfach nur das Rad hat, weil er es schön findet und das Geld halt hat, ist ja auch, kann man ihm ja auch gönnen dann. Ne?
Absolut. Also ich habe mir dieses Jahr ein Fahrrad selber lackiert mal, weil ich wollte irgendwie auch mal so einen Custom-Paint-Job haben.
Das ist geil, oder?
Das ist mega.
Ja.
Also, und dann habe ich auch so überlegt, machst du das jetzt? Ey, Gott, da fällt es ja voll auf, weißt du? Ich bin ja auch kein Mega-Profi oder so. Also, ich werde jetzt da nicht irgendwie 90 Grad durch die Luft fliegen. Und wenn ich dann aber mit so einem Ding rumfahre, impliziert uns das.
Ja, das stimmt. Da schürt man gewisse Erwartungshaltungen.
Ja. Und dann versuche ich so lieber ein bisschen so, das, du vorhin hast es ja auch erwähnt, ne, den schwarzen Helm und so weiter, da geht man so ein bisschen low profile. Und ich bin dann halt auch, früher, auf Rennen hatten wir auch mehr unsere Trolley-Schlafanzüge an, also komplett, ne, also so.
Richtig.
Vollgas. Also Flammen ohne Ende, Neon, alles total laut, total wichtig. Und dann hat es irgendwie jeder gehabt und dann geht es ja so, hat auch welches Fenstermäßig dann die Gegenveranstaltung. Und dann ziehen sich plötzlich alle schwarz an. Jetzt haben alle schwarz an. Was machst du denn jetzt, ne?
Ja, jetzt wird's wieder bunt.
Jetzt musst du eben, genau. Also
wie hast du dein Rad lackiert? Welche Farbe?
Das sind so Pigmente. Je nach Lichteinfall ist es anders.
Schön. Und, wie der Dreier BMW von Murat?
Ja, ist von Murat. Ich darf nicht das so sagen. Nee, aber ich bin halber Migra-Boy, ich darf das.
Nee, aber darfst du das?
Aber das ist so eine Art Pigment. Und das Lustige ist, wenn kaum Licht drauf fällt, dann siehst du durch. Also das ist, dann siehst du die blanke Carbon. Ich habe das so Danger-Hall-mäßig mit der Klinge.
Ach krass.
Das ist, wenn du einen neuen Rahmen dir kaufst und du setzt sprichwörtlich die Klinge an und ziehst so einmal so drüber ab, es ist die beste Möglichkeit, den Lack runterzukriegen, aber das Geräusch ist gewöhnungsbedürftig.
Puh, bis aufs blanke Carbon hast du runtergezogen? Genau. Ach, krass. Mhm. Also ich lasse ja auch ganz gerne mal einen Rahmen lackieren. Also ich lasse lackieren von Lack Lars, meinem Freund Lars
Dietenhofen. Ja, bester Mann.
Ja, kennst du auch, ne?
Ja, genau. Klar.
Der will das ja leider nicht mehr machen, so Fahrräder lackieren. Ist ihm zu stressig. Aber der schleift immer nur an, weil der gibt sich das nicht, das komplett runter zu.
Ja, das mache ich auch nicht nochmal. Nee, danke. Also das hat ewig gedauert. Aber es ist, und ich hatte damals, du ging doch auf den ganzen Designkanälen ging das so rum, die Autos, die so GTA 5-mäßig aussahen, ne? So mit so Marker-mäßig die Kanten so betont. Und ich, oh, das ist so geil, oh, ich muss ein Fahrrad so machen. Und dann kam irgendwie, habe ich irgendwie auf MTB News oder wo war es, keine Ahnung, irgendwo eins gesehen, das irgendwie so Bike der Woche oder Bike des Tages war. Und hat einer so gemacht, ich so, fuck. Scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr machen.
Weil war schon wieder einer schneller.
Ja, und dann habe ich mir überlegt halt, was ich machen kann. Dann habe ich halt mir so ein bisschen so Inspiration mäßig Bilder gesammelt und hat auch diese Lucked Prototypes da von Pivot, das neue Downhill-Bike, da war ich auch früh mit involviert und bin das auch gefahren und so, und das fand ich schon auch geil. Also so gefräste Muffen und dann Carbonrohre rein. Und dann habe ich überlegt, ob ich da so eine Art Zitat hinmache an meinen Rahmen und lass quasi, weil ich habe einen silbernen Firebird-Rahmen genommen und habe dann quasi das, wo eine Muffe wäre, also Steuerkopfbereich, Tretlagerbereich und so weiter, silber gelassen in Anlehnung an die gefrästen Muffen und habe zwischendrin das Carbon abgeschabt.
Ach krass.
Und dann habe ich so ein bisschen so, dann ging es auch gerade mit diesen ganzen Raketenstarts und dieses Rückwärtslanden vom Elon Musk da ging so durch die Medien. Dann war ich total auf dem Raketentrip und habe mich da so ein bisschen rumgenadelt mit den Raketen. Und dann habe ich gedacht, das Schmauchspuren, weißt du, so, und irgendwie das Ding sieht schneller aus. Und dann habe ich überlegt, von den Muffen irgendwie geht's dann quasi über in dieses Carbon, in so eine Art Raketenschmauch, in eine Art Universum-Glitzer.
Ja.
Okay. Und ja, ein Kind der 80er. Also voll legitim, ne?
Da bin ich gespannt. Hast du?
Ist fertig. Ist schon. Ich schicke dir mal einen Link.
Schick mir mal ein Bild oder einen Link oder was auch immer. Dann packe ich das nämlich auch noch mit rein.
Genau. Und war dann auch so, nur so auf Instagram so ein bisschen. Das habe ich dann eine Aufbaustory gemacht, weil ich da halt auch mal wieder ein Bike haben wollte nach dem Geo-Projekt, das mir ist und nicht nur immer Testräder fahren, wo ich halt nur das Material dann habe, was ich gut finde.
Ja klar. Da hab
ich dann so jedes Teil einzeln vorgestellt auf Insta. Und das kam auch total gut an, irgendwie. Wir haben die Leute voll gefeiert, so ein bisschen zu 77 Design, weil ich da unbedingt diesen kleinen Mini-Bashguard und diese Mini-Kettenführung haben wollte, weil es halt einfach geil ist.
Und die Headkappe, wo du einen Kronkorken drauf machen kannst,
die ist... Nee, ich habe auf die A-Headkappe, die habe ich custom lasern lassen. weil ich habe natürlich ein Reach-Set noch reingemacht in den Rahmen. Und die habe ich mir dann, die A-Head-Kappe, custom-mäßig lasern lassen. Und da habe ich die Formel P gleich M mal V drauf lasern lassen.
Okay.
Weil Impuls.
Impuls.
Die physische Formel für Impuls. Und ich dachte, Impuls und Fahrradfahren und reingeben und rausbekommen. Und das passt irgendwie zusammen.
Das, ja, kann man so sagen. Und was ist jetzt dein aktuelles Projekt? Also bei Pivot bist du nicht. Da war ich ja völlig falsch informiert.
Ich bin so ein bisschen, ich bin Contractor. Also so Projektbasis für die.
Genau.
Wenn es da irgendwie um Sachen geht, und heute habe ich auch wieder mal einen Podcast für die aufgenommen noch, deshalb war vorhin auch dieses Programm hier noch offen, das dann hier gleich gemeckert hat, hey, zwei Videofenster offen.
Oh, frech.
Frech, ja, eins okay. zu machen. Nee, und da so ein bisschen, ich versuche, wie so ein Brückentier, weil auf der einen Seite verstehe ich halt die Nerds und auf der anderen Seite verstehe ich auch die Normalos, die sagen, okay, wie funktioniert das Rad einfach, und erklär mir das mal in einfachen Worten, ohne dass du über irgendwelche Leverage Ratio und Anti-Squat redest. Ja, und dann versuche ich das so für die Firmen zu übersetzen. Und das mache ich da für die projektbasierend, oder ich mache mal Videoproduktionen. Momentan machen wir auch Bücher für eine Agentur.
Ah, cool.
Ein Herzensprojekt.
Deine Agentur 40, wir können sie ja ruhig mal nennen, ne? Wer mal da.
Genau.
wissen will, um was es da geht, das können wir auch noch verlinken.
Ja, und da darf jeder so Herzensprojekte machen. Also jeder kriegt ein Herzensprojekt. Also hast natürlich so klassische Stunden, wenn man Beratung, Gedönse, wenn Leute nicht wissen, wie sie ihr Social Media bedienen müssen und wie Algorithmen funktionieren und sowas.
Das ist ja auch eine Seuche.
Katastrophe. Das sollten wir nicht machen. Das Internet ist eh nur eine Modeerscheinung, es geht bald wieder weg.
Das wird sich nicht durchsetzen.
Nee, und dann Herzensprojekte. Also ich habe jetzt das Testpilot da als Herzensprojekt, wo ich so ein bisschen wieder so Nerd-Content mache. Und dann haben wir aber auch Kochbücher. Und dafür mache ich dann auch die Fotos. Und dann der Yannick, das ist seine Baustelle, der entwickelt da mit der Bärbel zusammen die Rezepte.
Aber der hätte ja eigentlich mit dem Tobi podcasten müssen. Das ist ja auch ein absolut talentierter Hobbykoch. Also schon mehr als Hobby so.
Ja, also ich habe mal sehr gerne gekocht, aber die beiden, die sind so viel besser, der Yannick und die Bärbel.
Also ich esse auch deutlich lieber, als dass ich koche.
Nee, und dann kochen die und dann so, also die haben dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Also, oh, jetzt haben wir mir so viel gekocht und jetzt irgendwie hier noch die Bücher produzieren, dann musst du ja auch immer alles essen, ne?
Ja, das ja, ja.
Katastrophe.
Klar. Und dann musst du wieder Radfahren, damit es nicht hängen bleibt. Also eigentlich. Ach,
das bleibt mir erspart.
Ja.
Nee. Ich esse ja immer nicht so viel. Aber nee, und dann wollen die immer essen gehen, weil sie haben keinen Bock mehr. Und dann so, ey Leute, ich gehe nicht, will ich essen gehen. Ihr kocht viel besser. Alles, was ich hier bei uns kriege im Büro, ist besser als was da draußen.
Und billiger.
Ja, denn das kommt noch hinzu, ja. Also ich bin ja auch total merkelig. Also da sind sie dann immer schon total so grumpf. Auf der einen Seite fühlen sie sich geschmeichelt, weil ich sage, ich gehe nicht irgendwie weg, ihr kocht besser, aber sie wollen halt auch nicht dann den kochen müssen.
Ja, verstehe.
Nee. Ja, dann machen wir so ein bisschen Bücher. Also so ein, das ist so ein Verlag. Und eine Werbe-Marketing-Agentur, wenn du so willst. Das ist mein Hauptjob. Ja. Und dein halt, Hauptjob. Wie gesagt, immer wieder in der Fahrradbranche.
Rumnerden ist dann der andere Geometrie-Technik. Wir haben so viel über Geometrien gesprochen. Was jetzt so mal vom Innovationsfaktor, was findest du, sind so die Brands, die es innovativ und nicht zu nerdig vorantreiben? Mal abgesehen von Pivot, über die haben wir jetzt genug gesprochen. Oder kochen alle eigentlich ein selbes Süppchen und machen nur ihren Aufkleber drauf?
Also ich glaube, dass so, ich hatte mal ein Cannondale Bad Boy. Das ist so ein Stadtrad.
Ja, das kenne ich immer, mit so kleinen Rädern, ne?
26 Zoll. Ja. Und da sind so, dann habe ich so dicke Pummelglatze Apple-Reifen drauf gemacht und da waren Felgenbremsen und wie gesagt, ich fahre gar nicht so viel Auto und bin dann damit auch in Baumarkt und habe da meinen Kram geholt und da gab es dann so eine Art Shortcut durch so ein Waldstück und das war, nenn es Single Trail, weil es so eine kleine Rumpelfeuerstelle, die da irgendwelche Leute gemacht haben, keine Ahnung. Und da bin ich dann mit diesem Ding durchgeschossen. Da ist keine Federung, du kannst den Sattel nicht runter machen, der Vorbau ist viel zu lang. Ich habe mir jedes Mal einen Arsch abgelacht. Ich fand es so witzig. Das Ding war so eine Nahtoderfahrung jedes Mal in der Kurve, weil gar kein Grip und es ist einfach nur witzig. Also ich glaube einfach, grundsätzlich kannst du auf jedem Rad Spaß haben. Will ich jetzt irgendwie Early 2000 das RM6 wiederfahren von damals mit Lenkwinkel? Ich wollte was Flaches. Achtung, damals 68 Grad. Habe ich nach Lenkwinkel ausgesucht. RM6.
RM6, Rocky Mountain.
Mit Glitzerrot.
Ach, schön.
Premium. Schön. Habe ich eine Manitou X-Wert Carbon reingesteckt, was überhaupt nicht gepasst hat. Dann mehr oder was. Also völlig irre. Ich habe leider keine Fotos von dem Rad. Also mega. Wollte ich unbedingt haben. Habe ich fast ein Jahr drauf gewartet, bis es kam.
Geil.
Ich glaube, dass du momentan auf jedem Rad Spaß haben kannst und dass du schon, wenn du es richtig einstellst, eigentlich ist es fast okay auf jeder Brand.
Ja, das schon. Das war aber auch nicht die Frage.
Und wenn du jetzt sagst, Innovation. Welche Brand wirklich Innovation vorantreibt?
Also es gibt ja immer wieder so Pole, da die Norweger, die hatten wilde Geometrien, der Jürgen Schlender hat so ein langes Moped hingestellt und so. Das sind, kann man jetzt cool finden oder nicht, aber oder ist es drüber, ist das innovativ?
Ich glaube, dass Innovation jetzt kommt mit Fertigungsmethoden.
Mhm.
Das ist so ein bisschen der Hype, und das hat man ja auch gesehen, überall mit Atherton, auch mit den Titan gedruckten Muffen und so weiter. Das ist ja fast jetzt schon Standard. Und irgendwie im World Cup siehst du Specialized und alle haben sie das, dass sie jetzt das so fertigen. Carbon Monocoque ist natürlich immer noch sehr leicht und hat immer noch einen Gewichtsvorteil gegen diese Fertigungsmethode, aber man sieht so ein bisschen ein Comeback. Und wenn du es jetzt, wir haben jetzt auch gesehen, die Preise gehen wieder runter, wir haben ein bisschen eine roughe Zeit gerade in der Bike-Branche. Und es wird, die Preise müssen runterkommen auch, dass auch wieder die Leute sich kaufen, weil sonst bleibt es einfach im Lager liegen. Ich schätze mal, dass jetzt so ein bisschen in Fertigungstechnik, wenn du in das gleiche Rad zu einem günstigeren Preis herstellen kannst und von mir aus wieder auch in Alu oder whatever, dann schätze ich, dass da die Innovation stattfindet.
Mhm. Ja, das ist spannend. Das könnte ein richtiger Ansatz sein, ja.
Na, also wenn Nerdbikes, Apogee-Bikes, muss man ein Shoutout machen.
Okay.
Hast du die gesehen?
Sind das die, die mit diesen CNC-gefrästen Streben und so?
Nee. Die haben so eine Art, nenne es Suspension-Box gemacht im Tretlagerbereich.
Krass, muss ich googeln. Wie heißen die?
Apogee. 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 Und die, das ist ein, du kannst quasi ähnlich wie einen E-Bike-Motor drumherum dein Bike bauen. Und die haben dann um diese Box einen Stahlrahmen gepackt. Also ein sehr interessanter Mix. Und da geht es auch eben darum, um Fahrdynamik.
Ach krass, ja, ich sehe es. Das sieht doch geil aus, by the way.
Ja, das ist spannend, ja. Also ja. Es ist so, ich glaube, für die Nerds so ein bisschen doch auch wieder, weil wenn jetzt hier so Ecto 5 und wie sie alle heißen und Ministry Cycles, die hier zwei gefräste Helfen aufeinander kleben, schrauben, whatever. Mhm. Bist halt wieder bei 4.000 bis 4.500 €. Mhm. Und das kann die Leute nicht unbedingt stemmen.
Ja, ist richtig.
Und ich glaube auch, dass, also nochmal auf Innovation zurückkommen, ich ganz persönlich glaube, neben Fertigungsmethoden, dass auch Fahrdynamik, die im Rahmen stattfindet, die nicht nur in der Geometrie stattfindet, sondern die im Rahmen oder im Gesamtfahrrad stattfindet, dass die genauer betrachtet werden muss. Weil wenn du das Privileg hattest, vielleicht bei so einer Testsession, wie du sie ja auch machst, du fährst ein Bike aus einer Federwegskategorie, von mir aus ein 160er, 140er, whatever, vom Hersteller A auf der gleichen Teststrecke und dann switchst du auf Hersteller B, nochmal die gleiche Teststrecke, denkst du, hey, die Geometrie auf Papier ist ja eigentlich relativ ähnlich, dann von mir aus auch gleiches Fahrwerk drin, gleiche Reifen. Und trotzdem tust du dich leichter mit dem einen Fahrrad. Mhm. Und das liegt an der Dynamik und im Rahmen und den Komponenten und wie die interagieren auf dem Trail und wie die flexen und das ist meiner Meinung nach ein Punkt, der nicht, also im World Cup natürlich klar, da ist immer dieses Standardbeispiel von wegen, die machen ihre Speichen so lose, dass es kurz vor Ausspeichen ist, ne, weil sie dann mehr Grip haben. Aber ich glaube, dass, wenn wir diese Fahrqualität, die du so bekommen kannst, wenn du hier quasi an die Tragfähigkeit von einem Bauteil rangehst, indem du Speichenspannung reduzierst, wenn du das reproduzierbar in einen Rahmen reinbringst. Das ist.
Das klingt auch spannend. Ja, das klingt auch spannend, ja. Oh, vor allem, da regen sich alle Steifigkeits-Nerds auf.
Ach, du, okay.
Aber das Kapitel machen wir heute nicht mehr auf,
glaube ich. Nee, da darfst du mich auch nicht anstechen, weil da werde ich echt.
Du bist aggressiv.
Da wird es zum Monolog. Nee, geht gar nicht zu steif. Also. Nur so viel.
Nee, geht echt nicht. Ich habe mir vor einiger Zeit mal so eine Upside-Down-Federgabel geholt, so eine Intent. Mhm. Und also ich finde es super. Ich meine, in die eine Richtung ist er tatsächlich steifer, in die andere eher nicht. Und also ich finde es eher einen positiven Effekt. Aber ja, steht auf einem ganz anderen Papier. Eine super Anekdote habe ich noch. Wir reißen nämlich schon wieder übers Ziel hinaus, was mich aber nicht stört, weil ich es sehr interessant finde. Wir sind ja beide so Lenkwinkel-Fetischisten, schon ewig, habe ich jetzt so rausgehört. Ich hatte früher in meiner Rennkarriere, das war 98, weiß ich noch, da hat mir der Kalle Nikolai, war so lieb, mir ein Dual-Slalom-Rahmen zu sponsern.
UFO-ST.
Ja, das war noch ein Hardtail-Rahmen sogar. Ich bin damals für Cyclecraft gefahren und die hatten keinen Hardtail. Und dann hat er gesagt, ich schweiß dir einen zusammen. Was willst du denn für einen Lenkwinkel? Okay. Und damals fuhren wir ja alles ultrasteile Lenkwinkel. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nur, ich finde steile Lenkwinkel scheiße. Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie ein bisschen flacher wie die anderen. Er sagt, ja, sag doch mal, wie flach? Ich sage, ja, ich habe keine Ahnung, mach mal flacher. Er sagt, pass auf, ich mach dir mal was. Und dann kam bei mir ein Rahmen an, den ziehe ich aus dem Karton. Und da war das Steuerrohr einfach nach unten, einfach super lang. Und hat er gesagt, sägst du ab, wo du willst. Das ist mal innovativ, oder? Und dann konnte ich mich so scheibchenweise ranarbeiten, bis ich meinen Lenkwinkel gefunden hatte.
Das ist auch mal nicht schlecht, ja.
Das ist Backyard Engineering der 90er.
Hast du noch die Zahl im Kopf, wo du gelandet bist?
Nein, ich habe es nie gemessen, keine Ahnung. Es war Feeling, alles nur Feeling. Okay.
Du, letztendlich, also ich glaube, im Blindtest ich glaube, viel gar nicht so, also man traut sich immer so viel zu.
Ja.
Man traut sich so viel zu und man ist so biased auch irgendwie gegenüber sich selbst und gegenüber Sachen. Und auch wenn du testest und so weiter und ob jetzt was besser, schlechter oder wie auch immer ist, du musst so humble bleiben beim Testen. Und nochmal fahren und nochmal fahren und dann wirklich auch so jedes Vorurteil irgendwie an die Seite schieben.
Schaffst du nicht.
Das ist super hart. Das ist super, super hart. Und ich hatte immer mal wieder so Momente, wo ich so mal zur Ordnung gerufen wurde beim Testen auch. Und war auch irgendwie mal, weiß nicht mehr, das Baujahr, das war ein ganz, nicht ganz frühes, aber es gab mal von Ibis, das Ripley ist ein Marathon-Bike gewesen, eines der ersten. Und dann später das Specialized Camber, das war so das Pendant dazu. Und das Camber S-Works, und das hatten wir auch im Test. Und ich bin das gefahren und habe nicht auf die Geometrie geschaut. Ich dachte so, Heiland, zack, das geht ja wie die Hölle. Das ist bergauf geflogen, das wog nichts. Und bergab dann immer noch so, boah, wie so, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist das so laufruhig? Und es war so gerade dieser Switch, wo Specialized dann kurzzeitig diese Pummelreifen, die 650B Plus so gepusht hatte, weil niemand 29er wollte. Und dieses Rad, on paper, hatte es einen Lenkwinkel von 70 Grad. Und das ist bergab geflogen, Dennis. Das ist mega gegangen. Das war so präzise, das war so schnell. Und ich habe es nicht verstanden, warum sich das so anders anfühlt als diese anderen Bikes und warum das so gut zu steuern ist. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, habe den Code oder den Ident-Code von der Gabel eingegeben und habe festgestellt, dass diese Gabel einen anderen Offset hatte. Es war eine der ersten. Und dann habe ich dann Stück für Stück verstanden, dass dieser Offset da auch, das war da so gerade, weil der Gary Fischer hatte ja damals mit den 29ern gemerkt, dass die Leute das Lenkverhalten nicht mochten und dann hat dann den Offset auf 51 verlängert, um quasi zu simulieren, wie sich ein Rad mit kleineren, also sich lenkt wie ein Rad mit kleineren Laufrädern.
Ach, verrückt. Wusste ich auch nicht, die Story.
Gut. Und da sind wir eben bei diesem 51er Offset gelandet, bei 29ern. Der jetzt, den gibt's ja kaum noch. Die sind ja alle runter auf 44, 46. Ja. Und weil das sich so nenn es träger anfühlt. Aber wenn du das Ding halt hackst, dann fühlt sich halt flacher an, als es ist.
Ja.
Und das war so ein totaler Aha-Moment beim Testen, wo ich gesagt habe, okay, krass, vielleicht sind Nummern doch nicht alles. Ne? Also klar, hier Offset-Nummern, aber das Testen, Bias und sei offen, wenn du das fährst und sag nicht gleich, unfahrbar, 70 Grad lenken.
Ja, yeah, also Offset also, muss man mal erklären. Das ist der Versatz der Vorderachse relativ zum Lenkwinkel, kann man so ein bisschen verkürzt vielleicht sagen, oder?
Und ja. Daraus entwickelt sich halt der Nachlauf. Das ist dieses Einkaufswagen-Rollenprinzip. Wie sehr stabilisiert sich die Lenkung selbst?
Ja.
Und es gibt dann, das ist ein ziemlich dynamisches System. Und jetzt könntest du auch fast noch einen Joe Kleber mit reinziehen und dann noch einen Kiss aufmachen, ne? Aber übrigens ein sehr geiles System. Shoutout. Fast selber.
Okay.
Mega.
Ist witzig. Ich kenne nur Leute, die es feiern wie du oder sagen, tu weg, braucht kein Mensch. Dazwischen habe ich noch keinen getroffen.
Du, das Lustige ist, wenn du anfängst, du musst dir die Physik dahinter angucken.
Also wir reden von der Lenkungsdämpfung jetzt für die,
es ist ja nicht eine Dämpfung.
System.
Ja, dann erklär es kurz. Es ist ja nicht dieses Pendulum, die Pendulum, der Buba, Jeremiah Buba, kennst du, ne?
Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nichts.
Jeremiah, also du kennst noch Truvativ Buba, den Lenker, oder?
Ah, Buba, ja, ja.
Und ja. Jeremiah ist der Entwickler bei SRAM, okay, der damals nicht wusste, dass sein Name für den Lenker verwendet wurde.
Ach, geil.
Und der ist damals, der hat dann auch, ist aber nicht mehr bei SRAM gewesen, der ging dann zu Cannondale und hat die neue Lefty, die nur noch, die nicht mehr die Doppelbrücke war, das hat der gemacht. Und der ist jetzt bei, oh Gott, ich möchte das jetzt richtig zitieren, Pendulum, der ist irgendwann mit seiner Frau zurück nach Australien gegangen und macht jetzt
Känguru-Safaris.
Lenkungsdämpfer, Pendulum.
Pendulum, Lenkungsdämpfer. Also wenn selbst du das nicht kennst, dann kannst du...
Der Name, der ist mir nicht so geläufig. Steering, Dämpfer.
Also wir googeln das mal schnell. Wir googeln das mal schnell. Ja.
Nicht Pendulum. Pandemelon.
Ah.
Pademelon. Ich weiß nicht mal, wie das richtig ausspringt. Also Pademelon. Und Jeremiah macht dieses Pademelon, das ist ein Lenkungsdämpfer.
Mhm.
Und das Kiss dämpft nicht, das ist ja nur eine Feder, die quasi so ein bisschen was rausfiltert, mal stark vereinfacht gesprochen. Und wenn du ein Rad kippst auf die Seite, dann klappt deine Lenkung weg.
Ja.
Und je nachdem, wie dein Lenkwinkel ausgerichtet ist und welchen Offset du hast und welche Laufradgröße, stabilisiert sich deine Lenkung an einem bestimmten Punkt. Und an dem Kiss sind Nocken dran, an denen diese Ärmchen für die Feder ansetzen. Und die nennen es, vielleicht kann man das am besten so ausdrücken, oh Gott, die Joe wird mich dann irgendwie aufhängen, wenn ich das jetzt irgendwie nicht richtig sage. Aber es linearisiert dein Lenkgefühl, wenn ich das mal versuche so auszudrücken. Und wenn du quasi zu diesem, wo dieses, beim Lenken des Laufrads sich hin, wo er das hinkippt, bis dahin kippt's und danach wird's wieder anders. Und dann gibt's diesen Moment, wo du so über die Fronttür rausfliegst, wenn du in der Kurve zu viel lenkst, ne?
Ja, ja.
Und diesen Moment, der wird da linearisiert und du spürst den besser bei diesem Kiss. Hm. Und du kannst da besser, also der ist mehr oder minder weg, würde ich wagen zu behaupten. Und es ist, also wenn du in so sketchy Untergründen fährst, also finde ich den absoluten Knaller. Also auch hier, Shoutout. Mega. Ich hoffe, dass das, weil das gibt es momentan ja irgendwie serienmäßig bei Canyon.
Ja.
Zum Nachrüsten nicht so wirklich. Ich habe noch zwei Prototypen.
Ja, Lightwell.
Aber ich würde mir wünschen, dass es das mehr gäbe. Also muss nicht jeder gut finden, ist ja auch voll okay, ne? Aber
also vielleicht muss man es einfach mal fahren, wenn du es jetzt so abfeierst. Ich halte ja viel von deiner Expertise. Bisher hatte ich immer so den Eindruck, so dass hier ist, ich habe eine Lösung, suche aber noch das Problem. So kam das für mich.
Ja, die Kommunikation war schwierig. Also muss man auch sagen, das war auch in den Medien kam das nicht so gut an und so weiter. Also es ist ähnlich, fast so ein bisschen wie mit der Trust-Gabel, ne? Also wo wir wieder beim Punkt Innovation sind.
Ja, aber also, die ersten Federgabeln, die ersten Scheibenbremsen, das wurde alles verrissen. Also insofern... Ja, die Zeit wird's richten.
Schauen wir mal. Aber immerhin, Radiostützen sind ja auch geblieben, ne?
Unbedingt, finde ich, nach der Federgabel fast die wichtigste Innovation im ganzen Business.
Funkschaltung? Yay or nay? Was sagst du?
Ja, ich finde es cool, aber ich brauche es nicht zwingend.
Ja. Also ich will keine Akkus laden.
Nee, genau. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass man da nicht irgendwie so eine kleine Dynamo-Lösung an der Kassette hinten hat oder so.
Ich glaube, die arbeiten da dran. Ich behaupte es jetzt einfach mal.
Das Rad dreht sich einfach permanent. Das muss doch reichen für so ein paar Schaltvorgänge.
Ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, mit Sicherheit arbeiten die da dran.
Also, Jens, ich glaube, wir können stundenlang weitermachen.
Können wir ja.
Aber wir haben nicht die Zeit. Also wir haben
Die Zeit, ach, stand hier oben ganz klein.
Ja,
wir haben eine Stunde gemacht jetzt. Ja.
Stunde 8, ja, ja.
Ja, naja, war kurzweilig.
Auf jeden Fall, ich fand das mega und freue mich total, dass du hier Gast warst. Ich habe viel gelernt. Ich habe dich als Nerd angekündigt. Ich glaube, du hast geliefert. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen.
Du, ich muss mal gucken. Also jetzt mein Postcaddy, ich muss jetzt nochmal, so sehr ich ihn liebe, er braucht natürlich auch TÜV, ne?
Ja, ist richtig. Und, bist du irgendwo unterwegs, so, ich weiß nicht, Gardasee ist ja immer so ein typischer Saisonauftakt.
Mit Sicherheit. Ja. Ansonsten, ich hab eh mal vor, ich weiß nicht, da oben im Pott, ich kenne ja ein paar Leute, da steht immer mal eigentlich schon jahrelang mal wieder ein Besuch ins Haus, wo ich mal fahren sollte, mal hochkommen sollte.
Ja, auf dem Weg in den Pott kommst du ja bei mir vorbei.
Eben, und dann kann ich so eine Rundreise machen, Deutschland-Rundreise. Unbedingt. Nee, würde mich sehr freuen. Randnotiz, bist du mal beim Wodka-Wasser eigentlich mitgefahren damals?
Wo bin ich mitgefahren?
Wodka-Wasser? Wodka-Wasser, Wintercup?
Nee, den bin ich nicht mitgefahren, aber hier Ruhrpott Cup immer sehr viel.
Dann haben wir uns da mal gesehen, glaube ich.
Ah, mit Sicherheit.
Lang ist her. So, jetzt erzählen die Opas nicht mehr vom Krieg.
Genau, jetzt gehen die Opas mal ins Bett. Haben wir 21:45, ich muss an die Dialyse.
Oh Gott. Ja, morgen um 5:30 klingelt der Wecker. Ne? So,
yeah. Ja, das auch. Morgens wieder Schule, genau. So schaut's aus.
Dennis, vielen Dank.
Ich danke dir. Bis die Tage. Jo, ciao.
Ciao.